RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Die Wüstenrennameise hat wahrscheinlich über den vergangenen Juni gelacht. Der war so heiß wie kein Juni zuvor, mit Temperaturen von mehr als 40 Grad in Südeuropa teilweise tagelang. Die Wüstenrennameise kann allerdings Temperaturen bis zu 53 Grad körperlich aushalten. Die veränderten klimatischen Bedingungen, die lassen uns Menschen kaum eine andere Wahl, als uns bei anderen Existenzen umzugucken und zu fragen, wie machen es denn die anderen? Herzlich willkommen zu einem weiteren gefährlichen Gedanken. Der Klimawandel, das heißt, wir müssen eigentlich sagen, die globale Erwärmung macht uns nicht nur dumm, sondern auch aggressiv.
Man weiß aus Reaktionstests, wenn wir nur ein halbes Grad höhere Körpertemperatur haben, dann messen wir schon physiologische Veränderungen in der Reaktionszeit und auch eben den kognitiven Leistungsfähigkeiten. Dann zusätzlicher Stress. Es gibt so eine sehr interessante Arbeit, die dann geguckt hat im Internet mit Milliarden entsprechenden Kommentaren, reden Sie genau an den Hitzetagen, wo es sehr, sehr heiß ist. Da geht die Anzahl der Hitze- und Hasskommentare schwellenartig hoch. Also da ist der Mensch, die Psyche, der Körper gereizt. Und das führt dann dazu, dass er noch weniger belastungsfähig wird.
Professor Hans-Christian Gunga ist Spezialist für extreme Umweltbedingungen. Sein Forschungsschwerpunkt ist Weltraummedizin und Physiologie am Institut für Physiologie der Charité. Er war Sprecher des Zentrums für Weltraummedizin, in dem sich verschiedene hochrangige Institute, aber auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammengeschlossen haben. Im Sommer ist sein neuestes Buch Tödliche Hitze erschienen. Und Herr Gunga, wir haben in unserem gefährlichen Gedanken formuliert, globale Erwärmung macht uns auch dumm. Inwiefern gibt es denn dafür Hinweise, dass tatsächlich die gedankliche, die intellektuelle Leistung unter hohen Temperaturen leidet?
Also da gibt es eine ganze Reihe von Studien. Insbesondere hier ist mir eine bekannt aus den USA, wo man verschiedene Staaten, die unten im Süden und im Norden sehr unterschiedliche Temperaturen haben, hat man einen Test bei den Schülern gemacht. Und da ist halt herausgekommen, dass diejenigen, die bei hohen Temperaturen diesen Test machen, deutlich schlechter abgeschnitten haben. Und man weiß aus anderen Reaktionstests, wenn wir nur ein halbes Grad höhere Körpertemperatur haben, dann messen wir schon physiologische Veränderungen in der Reaktionszeit und auch eben den kognitiven Leistungsfähigkeiten.
Ich weiß das von dem Fußballspieler Robert Lewandowski, dass der unter anderem, also jenseits von seiner optimierten Ernährung, von seinem optimierten Training, hat er auch seinen Schlaf optimiert. Das heißt, er schläft in absoluter Dunkelheit bei einer Klimaanlage, die Temperatur auf 19 Grad hält, weil er der Meinung ist oder weil Leute der Meinung sind, die um ihn herum sind, dass das optimal ist. Kann man das so genau sagen? Diese oder jene Temperatur ist ideal für das Schlafen. Diese oder jene Temperatur ist ideal für Konzentrationsleistung.
Ja, das hängt aber jetzt nicht nur von der Temperatur ab, sondern auch von der Luftfeuchte. Wenn Sie eine etwas höhere Temperatur, 30 Grad haben und haben 30% Luftfeuchtigkeit, was sehr trocken ist, dann fühlt sich das an wie 30 Grad. Aber wenn Sie 30 Grad Raumtemperatur haben und 100% Luftfeuchtigkeit, dann fühlt sich das an wie 54 Grad. Ich möchte keinem raten, bei 54 Grad irgendeinen Test zu machen.
Und für das Schlafen, weil die Aggression oder dass Leute unausgeglichen scheinen im Sommer, das hat ja damit zu tun, dass viele Leute auch schlecht schlafen, also sogenannten Stressschlaf erleben.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wir reden immer in der Regel von den Tagestemperaturen. Die Nachttemperaturen sind genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, weil das eine Phase ist, in der Körper sich erholen kann. Wenn Sie jetzt aber nachts auch noch eine hohe Temperatur haben von 25 Grad oder sogar noch höher in den Städten, dann erholt sich der Körper nicht und Sie laufen schon mit einem Defizit jetzt in einen heißen Tag hinein. Sie sprechen ja die Aggressivität an. Dann ist, sagen wir mal, aus der Sicht des Physiologen schon relativ klar, warum wir eine entsprechende erhöhte Aggression haben. Denn unter Hitzebelastung ist es so, dass wir verschiedene Hormone auswerfen, die werden unterschiedlicherweise unter Konzentration gebildet. Und eines davon ist, sagen wir mal so, bekannt dafür, dass es im Wesentlichen im Salzwasserhaushalt, also wie viel Flüssigkeit wir zum Beispiel über die Niere ausscheiden, dass dieses Hormon das kontrolliert. Und man weiß aber gleichzeitig, dass dieses Hormon deutlich die Aggressivität der entsprechenden Individuen, das ist dann auch tierexperimentell sozusagen nachgewiesen worden, erhöht. Da sieht man also, ich denke auch nicht, dass das eine ganz dumme Eigenschaft ist in der Überlegung des Überlebens. Wenn ich jetzt tatsächlich in einer Notsituation stecke und muss mich sozusagen selber da durchbeißen, dann ist es natürlich so, da werde ich vielleicht eben Aggression benötigen, um dieses Bedürfnis entsprechend zu stillen. Und dann ist diese Kombination aus Salzwasserhaushalthormon und persönlicher Aggressivität, um zum Beispiel an die Ressource Wasser zu kommen, gar nicht so weit auseinander entfernt.
Das hieße, ich weiß, dass Sie Ihr ganzes wissenschaftliches Leben natürlich in die Sache des Guten gestellt haben, aber nehmen wir es mal andersrum an, rein spekulativ. Wir haben jetzt eine Gruppe von sehr kräftigen, nahkampfgeschulten Soldaten und ich bin der General und ich sage, Herr Professor Gunga, Sie sind mein wissenschaftlicher Berater, machen Sie mir diese Männer, die ich da habe, die ich trainiere, die müssen jetzt noch vor allen Dingen sehr aggressiv sein, damit sie das Hässliche tun, was ich von ihnen verlange. Das hieße dann würden Sie mir raten, gut, wir werden diese Soldaten erhitzen.
Sag mal so, das ist wirklich jetzt ein gefährlicher Gedanke, den Sie da haben. Wenn ich argumentieren würde, ich will sozusagen die Aggressivität und die Leistungsfähigkeit steigern, dann würde ich sagen, es ist kein guter Gedanke, die jetzt schwitzen zu lassen, weil wenn sie nämlich anfangen zu schwitzen, dann geht ihre physiologische Leistungsfähigkeit auch herunter. Was man machen könnte, und jetzt aber auch nur in Anführungsstrichen und Klammerzug nochmal auf, wäre, dass man zum Beispiel dieses Hormon gibt.
Das kann man spritzt. Jetzt habe ich aber zumindest, Herr Gunga, nachdem wir uns schon mehrfach miteinander unterhalten durften, einen Eindruck bekommen, wie groß die ärztliche, die medizinische Ehre da auch ist, weil Sie jetzt zum ersten Mal ein bisschen bedeckt waren. Weil Sie sagen, um Gottes Willen, da wollen wir gar nicht hingehen. Normalerweise, wenn mir heiß ist, wenn uns Menschen heiß ist, könnte ich doch jetzt kühn formulieren, zeigen wir eigentlich unsere evolutionäre Überlegenheit, weil wir so toll schwitzen können. Wir gucken auf den Hund, da liegt er und weiß sich nicht anders zu helfen, als zu hecheln. Das haben wir gar nicht nötig. Ist das so, dass wir einfach evolutionär weiterentwickelt sind? Wir haben dieses Fell zum Glück nicht mehr.
Ja, wir sind evolutionär durch ein tiefes Tal gegangen. Der ostafrikanische Grabenbruch hat sich vor mehreren Millionen Jahren als eine deutlich aridere, also wüstenhaftere Zone entwickelt. Und da haben unsere Vorfahren, die Australopithecinen, im Wesentlichen gelebt, da kommen sie her. Und das ist eine Region, die wurde eben in diesem Zeitraum, erstens wurde sie teilweise höher, weil dieser ostafrikanische Grabenbruch sich gehoben hat. Das führt auch dazu, dass man Flüssigkeit verliert. Und andererseits wurde das Klima immer trockener. Und dadurch die Distanzen, die wir zurücklegen mussten, um entsprechende Nahrungsquellen zu bekommen, die wurden dann immer schwieriger. Und in diesem Zuge haben wir eben halt die wesentliche evolutionäre Anpassung des wirklich sehr aktiven Schwitzens. Wir sind Weltmeister im Schwitzen. Und das führt dazu, dass wir bei entsprechender Belastung unsere Körpertemperatur immer noch in Grenzen halten können. Mehr als andere Individuen, die in unserer Umgebung damals gelebt haben. Heute kommt das vielleicht einem ab und zu ein bisschen lästig vor, dass wir so viel schwitzen, aber evolutionär gesehen war das ein genialer Schritt.
Sie haben es gerade gesagt, der Mensch, die Wiege der Menschheit liegt in Afrika. Bedeutet das nicht letztendlich, wenn man jetzt auf das Phänomen der globalen Erwärmung mit Optimismus oder mit so einem verhaltenen Optimismus reagieren will, bedeutet das nicht, dass wir eigentlich als Menschen Wärmegeschöpfe sind? Geschöpfe, die mit Wärme umgehen können, mit Kälte hingegen nicht, weil wir dann sterben?
Wenn wir 7 Millionen Jahren im engeren Bereich mit der Entwicklungsgeschichte zurückgucken, da dürfte sich an unserer Körpertemperatur kaum etwas geändert haben, die wir einhalten müssen. Also 37 Grad in unserem Körper, also Gehirn, Herz, Leber, Nieren, die müssen 37 Grad haben. Und das ist heute so wie vor Hunderttausenden Jahren.
Aber um das nochmal klar rauszuarbeiten, Herr Professor Gunga, ich sehe auch aus touristischen Gründen den Tuareg in seinen dunklen Klamotten in Nordafrika und ich weiß, der kennt Wege durch die Wüste, der reitet womöglich durch die Wüste, der übernachtet in der Wüste und ich bin erstmal gewillt zu denken, naja, der schwitzt halt nicht so viel, weil er wohnt ja schon immer hier. Und das ist, wie Sie gerade gesagt haben, Unsinn.
Der hat sein spezifisches Verhalten der Natur angepasst. Nicht seine Physiologie, sein Verhalten. Der wird eben, wenn es geht, nicht am Tage irgendwo langfahren oder seinem Kamel bestimmte Strecken mit seiner Karawa, sondern das macht er in der Regel nachts. Also das Verhalten ist die maximale Anpassung, die der Mensch haben kann. Und Sie haben das ja angesprochen mit der dunklen Bekleidung. Da hat man eine Untersuchung gemacht, physiologisch ist es eigentlich egal, ob ich eine weiße oder eine schwarze Bekleidung, eine dunkle Bekleidung kann, wenn ich denn ermögliche, dass zwischen dieser Bekleidung eine gewisse Strömung entlangziehen kann. Also wenn ich so einen Kaftan anhabe und ich erhöhe dann sozusagen die bei der schwarzen Bekleidung die Konvektion, das heißt also den Luftstrom durch die Kleidung, weil die äußere Bekleidung wird tatsächlich heißer. 5, 6, 7 Grad, also wenn ich eine weiße Bekleidung habe. Aber letztlich, das, was interessant ist, ist das, was kommt auf der Haut oder der Zwischenschicht zwischen der Bekleidung und der Haut, was ist da für eine Temperatur? Das ist unser Empfinden, was wir haben. Das sind vielleicht 5 Millimeter, das ist die sogenannte Grenzschicht. Ja. Da ist unser Temperaturempfinden, da reagieren unsere Sensoren drauf.
Jetzt bleiben wir bei den anderen Existenzen, weil ich mich da frage, das ist dann ja letztendlich auch nur Verhalten. Sie beschreiben in Ihrem Buch tödliche Hitze, zum Beispiel das Kamel. Das Kamel, das habe ich aus Ihrem Buch gelernt, pinkelt sich ans Bein, damit dann die Verdunstung das Bein kühlt. Das ist aber auch wieder nur Verhalten. Das könnte man ja als Mensch sofort auch machen.
Ja, das könnte man auch machen, wenn man genügend von dem Stoff dann hat. Jeder, der mal gemerkt hat, wenn man wirklich die Flüssigkeitsaufnahme einschränkt, da wird man sehen, die Mengen, die sie dann zur Verfügung haben, die sind nicht mehr riesig, denn der Körper hält alles unter diesen Hormonen, die wir besprochen haben, hält er die Flüssigkeit zurück. Die Farbe des Urins ändert sich, das wird auf einmal ganz dunkelgelb. In der Tat, ich könnte sozusagen sagen, okay, dann pinkel ich mich an mein unteres Bein und verdunste
das Kälte. Wie das Kamel das macht.
Ja, genau. Ich würde sagen, das ist ein sehr begrenzter Effekt, den Sie da kurzfristig erreichen, dass vielleicht durch die Verdunstungskälte Ihr Beingeckel, Ihren ganzen Körper können Sie dadurch nicht kühlen.
Kommen wir doch mal darauf zurück, dass viele Menschen in diesem Sommer, oder haben natürlich Mitgefühl gehabt und gedacht, mein Gott, da in Griechenland, auf Sizilien, an anderen Orten, wo es wirklich über Tage, wenn nicht gar Wochen, brutal heiß war. Kommen wir nochmal auf das Phänomen zurück. Was passiert denn eigentlich, wenn mir heiß wird? Sie haben vorhin schon gesagt, der Toleranzbereich, den der Mensch hat, der ist eigentlich niedrig. Da könnte man dann wieder sagen, das hätte eigentlich mehr werden müssen im Verlauf der Evolution.
In der Tat, wenn das so einfach wäre, dann hätte die Evolution sicherlich andere Wege gefunden. Aber da die gesamten Stoffwechselvorgänge im Organismus, die müssen ein bestimmtes Temperaturoptimum haben. Und wenn Sie das nicht haben, dann kommen Sie mit Ihrer Versorgung der Zellen, sei es mit Nährstoffen, kommt der Körper durcheinander. Also das ist etwas, was wir als Säugetiere, ich meine, wenn Sie ein Reptil haben, das kommt auch ohne Nahrung mehrere Monate, wenn es drauf ankommt. Aber wir als Säugetiere, als sogenannte endotherme Organismen, wir haben einen erheblichen Energieaufwand, um unsere Körpertemperatur eben so hoch zu halten. Das gibt uns eine große Bewegungsfreiheit, aber auf der anderen Seite ist es halt so, wir müssen das genau einpendeln, wie Sie richtig sagen. Wir reden hier nur über vielleicht 3 Grad, 4 Grad nach oben und 3 oder 4 Grad nach unten, und tödlich wird das dann, wenn wir also plus 6, minus 6, also 37 Grad, wenn wir 31 Grad Temperatur haben, sind wir nahezu bewusstlos, oder sind wir bewusstlos, wenn wir 43 Grad Körpertemperatur haben, sind wir auch tot.
Ja, danach wollte ich Sie jetzt fragen, Herr Gunger. Ich habe schon mal eine sehr anstrengende Wanderung auf Sizilien gemacht. Nehmen wir an, jetzt unter den Bedingungen der Hitzewelle wäre ich auf die Schnapsidee gekommen. Das sollte ich jetzt wiederholen, weil die war so schön, die Wanderung, die mache ich jetzt nochmal. Die geht durch ein fast komplett unbeschattetes Gebiet bei, nehmen wir an, 39, 41 Grad Tagestemperatur. Dann überhitze ich ja. Es ist aber nicht das Gleiche, als wenn ich durch eine schwere Erkältung, Grippe, Fieber bekomme. Das sind zwei Sachen. Ich fiebere dann nicht, sondern ich werde einfach zu heiß.
Ja, ich muss auch sagen, das geht auch manchmal in der einen oder anderen Literatur durcheinander. Also Fieber ist was anderes als sogenannte Hyperthermie, also eine zu hohe Körpertemperatur. Beides hat das Phänomen einer Hyperthermie. Beim Fieber habe ich eine höhere Körpertemperatur. Und wenn ich jetzt körperlich arbeite oder wie Sie Ihre Wanderung durch Sizilien oder durch Griechenland machen, dann wird sich die Körpertemperatur erhöhen, weil Sie von außen auch noch Energie hinzukommen, und außerdem sind Sie noch am Wandern und produzieren Wärme. Beim Fieber ist es aber so, da wird die Körpertemperatur eben verändert. Da wird sozusagen der Thermostat in Ihrem Kopf, der Ihnen sagt, Sie sollen 37 Grad haben, der wird von einer bestimmten Region im Hirn, dem sogenannten Hypothalamus, einmal auf 40 Grad gedreht. Aber jeder weiß, wenn ich 40 Grad entsprechend Fieber hat, dann bin ich richtig krank. Wenn ich an Hitze sterbe, sehen die Leute meistens so aus, vielleicht sind sie hochrot, aber sie sind still, sie sagen nichts mehr, und das Herz-Kreislauf-System versagt, beziehungsweise entscheidende Strukturen in ihrem Körper haben eine zu hohe Temperatur. Das ist ein stiller Tod. Da gibt es kein Bild zu. Die Leute sehen sozusagen relativ sozusagen friedlich aus. Die schlafen. aber sie sind eben schon im Übergang dann zu einem entsprechenden Herz-Kreislauf-Kollaps, der in der Regel verbunden ist dann mit einem Herzinfarkt oder Thrombosen oder was alles dazukommt. Das macht die Diagnose auch entsprechender Todesfälle im Rahmen einer Hitzewelle für den Mediziner oder den Epidemiologen schwierig.
Jetzt ist die Frage, ob ich da nicht womöglich meinen Organismus austricksen kann. Das haben Sie auch thematisiert. Bleiben wir mal beim Essen, was lecker schmeckt. Ich gehe zum Thai, ich bestelle mir einen Papayasalat, der logischerweise scharf ist, weil der mit kleinen Chilischoten gemacht wird. Da würde ich auch merken, ohne dass es nur einen Grad in meiner Umgebung wärmer wird, dass mir heiß wird. Mir wird heiß in auf amerikanischen oder englischsprachigen Speisekarten heißt das ja auch hot. Also scharf heißt hot. Wie erklärt sich dieser Zusammenhang, dass mir warm wird, obwohl an der Temperatur sich nichts verändert?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die man eigentlich bis vor 2, 3, 4 Jahren noch gar nicht richtig geklärt hat. Es wurde der Nobelpreis im Nachhinein noch dafür vergeben, 2021, wenn ich mich recht erinnere. Das sind sogenannte Transient Receptor Potential, klingt fürchterlich kompliziert. Das sind die Türen in der Zelle jeweils und die ein bestimmtes Signal sozusagen weitergeben an die Zelle. Und das kann die Temperatur sein, das kann aber auch ein Stoff sein, der jetzt sehr, sehr ähnlich wirkt wie der Überträgerstoff, den der Körper selbst hat, um sich zum Beispiel zu sagen, okay, meine Hand liegt gerade auf einer Heizplatte, das lasse ich mal lieber sein, also weg. Da gibt es eben bestimmte Stoffe, die sozusagen an die Zellen andocken und dann dieses Gefühl im Prinzip im Nervensystem ausregen. Und Ihre Chilischote oder was Sie da haben, die dockt genau an diesem sogenannten Rezeptor an, der auch für die Temperaturregulation zuständig ist. Und da kennt man jetzt zig verschiedene physiologische Unterabteilungen und für jede einzelne gibt es da so ein einzelnes Schlüssel-Schloss-Prinzip, das entsprechend angeschaut. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel das Gefühl von Kälte, wenn Sie Menthol haben. Ja, auch das ist ein Kanal, ihr Mund wird ja nicht kälter, aber Sie fühlen auf einmal, mein Gott, da habe ich jetzt einen kühlen Mund, obwohl sich an der Temperatur gar nichts verändert hat.
Also das heißt, ich könnte nicht beispielsweise sagen, ich nehme an, ich habe den älteren Menschen, der in der Gefahr ist zu überhitzen, der in der Gefahr ist, womöglich einen Hitzschlag oder was auch immer zu erleiden. Ich kann nicht irgendwas bauen, ich kann mir nicht einen Stoff vorstellen, ein Medikament vorstellen, dass ich durch diese Tür gehe, um den Menschen runterzukühlen oder ihm ein kühles Gefühl zu machen. Das geht nicht.
Das ändert nichts an seinem augenblicklichen Zustand dann. Das ist, was Sie machen können, das ist, Sie können halt versuchen, dass Sie ihn wenn er einen Hitzschlag hat, dass Sie ihn von außen kühlen. Das macht man eben auch. Ja? Also im Extremfall legen Sie die Leute, wenn sie einen Hitzschlag haben, den kriegen die ein Eisbett oder ein Eiswasser.
Aber wenn ich gehe jetzt zum nächsten grünen Parteitag und halte das Buch Tödliche Hitze von Hans-Christian Gungauch und sage, lest nach, Freunde, wir brauchen überall Klimaanlagen, baut überall Klimaanlagen ein, dann weiß ich, habe ich Sie missverstanden, das wollen Sie nämlich nicht.
Ja, das wäre auch ein gefährlicher Gedanke, weil natürlich würde das sofort heißen, wenn ich überall Klimaanlage, ich verändere ja nicht, also wirklich, das ist wirklich nicht nachhaltig, weil ich dann die warme Luft, die ich in meinen Räumen habe, jetzt nochmal nach draußen puste und wenn ich das dann noch mache in einer verdichteten Stadt, wo wir dann viele Klimaanlagen, und wenn man jetzt, ich habe mehrere Jahre hindurch, war ich in China und
Sie sind eine Gastprofessur in Xi'an, richtig?
Ja, genau. Und da habe ich wirklich über die Jahre gemerkt, je mehr Hochhäuser da waren, umso mehr Klimaanlagen haben die gehabt. Und die einzelnen Parkhäuser, die daneben waren, da waren früher Autos drin, da standen jetzt aber Kühlaggregate, die da entsprechend ratterten. Ja, da schon in den 10 Jahren hat man gemerkt, das führt dazu, dass natürlich in den Städten, die sich sowieso sehr viel stärker aufheizen aufgrund der thermischen Reflexion durch die entweder Betonflächen oder versiegelten Räume, dann haben sie da kann die Temperatur, auch in Berlin und Brandenburg, da kann die Temperatur gut und gerne 10 Grad auseinanderlegen an einem Hitzetag. Hier in der Stadt teilweise, wenn sie da oben im Dachgeschoss sitzen, ist das bei einer Hitzewelle kaum auszuhalten.
Ist das nicht eine Geschmackssache, ob ich jetzt sage, ja, ich kann mich am besten konzentrieren, wenn ich in einem Regensommer in Irland sitze, es sind 17 Grad, oder ob ich nicht der Mensch bin, der sagt, ja, Moment mal, unter so einem Sonnensegel bei 31 Grad, da fällt mir was ein, das ist super. Oder müssen Sie physiologisch sagen, geht nicht. Also das Zweite funktioniert nicht, die Leistung kann der Mensch nicht bringen.
Also da wäre ich als Physiologe, ich sehe schon, dass es eine unterschiedliche Bandbreite gibt. Es gibt Leute, die lieben die Wärme und es gibt solche, die meiden die Kälte. Das kann jetzt unterschiedliche auch physiologische Hintergründe haben. Wenn jemand auch nur eine leichte, sagen wir, Hyperthyreose hat, also eine Überfunktion der Schilddrüse, dem würde jedes warme Wetter entsprechend die Situation noch verschärfen. Wenn der aber sich in Norwegen, Finnland oder in Island aufhält, dann fühlt er sich gerade mal wohl, weil er im Prinzip zu viel Wärme selber produziert.
Sie haben das vorhin schon ja annähernd ausgeschlossen. Ich denke jetzt aber an ein Gespräch, das ich führen durfte mit dem Schwimmer André Wirsig. Der hat die Ocean 7 gemacht. Das heißt, der hat 7 Meerengen durchschwommen. Das darf man nur in einer Badehose. Das ist ein altes englische Wette. Nur Badehose, Vaseline, Schwimmbrille. Das ist eigentlich alles, was man benutzen darf in teilweise sehr, sehr kaltem Pazifikwasser im Ärmelkanal, der, wie wir alle wissen, nicht warm ist tatsächlich. Und der setzt sich in seinem Carport bis zu 20 Minuten in einen Trog mit 9,5 Grad kaltem Wasser. Und der macht das, aber er sagt, er könne sich auch nicht wirklich gewöhnen. Und trotzdem schwimmt er aber 40 Kilometer durch dieses kalte Wasser. Das heißt, der Mensch ist doch zu Teilen adaptionsfähig.
Ja, aber das ist, ja, mit dem Adaptionsfähig, das sind immer so Notsituationen. Das sehe ich ja auch, dann sagen, okay, ich arbeite draußen, es ist 40 Grad, ich komme. Ja, in so Notsituationen sind wir kurzfristig in der Lage, bestimmte Sachen auszuhalten. Aber zum Beispiel mit dieser Kälteexposition, das ist eine wirklich für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, sehr, sehr dünn gebaut ist, kaum Fett hat und der geht bei einer Wassertemperatur von 10 Grad baden, dann kühlt der entsprechend schnell aus und nach einer halben Stunde ist seine Muskulatur, kriegt die so eine geringe Wert, dass er kaum noch seine Glieder bewegen kann. Ich weiß nicht, müsste man mal mit ihm sprechen, wie er das empfindet, wenn er aus dem Wasser da rauskommt. Ob er überhaupt, muss man ihm helfen, dass er stehen kann, weil die Muskulatur ist dann so unterkühlt, dass sie eben bestimmte auch Reizübertragungen gar nicht weitergegeben werden über das Nervensystem. Also ja, für kurze Situationen, aber wenn wir hier vom Klimawandel reden, dann reden wir ja auch nicht davon, dass jetzt es 3 oder 4 Tage im Sommer mal heiß ist, vielleicht auch mal 20 Tage, sondern dann haben wir Wochen, in denen es so heiß ist. Und ich arbeite ja selber auch in Untersuchungen in Burkina Faso, wo wir jetzt die Klimadaten haben, die haben vom April bis Ende September haben die Temperaturen, die liegen bei 30 Grad und darüber. Das ist das Problem mit dem Klimawandel. Es geht nicht um Einzelne, sondern es geht insbesondere darum, dass generell die Temperatur über lange Zeit erhöht ist. Und darauf ist unser Körper, darauf ist er nicht angestellt. Kurzfristig ja.
Aber das fand ich auch sehr interessant zu lesen, dass man ja überlegen könnte, vielleicht andere Anpassungen zu inspirieren. Sie schreiben von dieses Winterschlafphänomen, dieses Ruhephänomen. Mhm. Ist das denkbar, dass wenn man damit jetzt anfinge, dass man sagt, ich bin in der Lage, Menschen anzubieten, sie in einen Ruhezustand zu versetzen, wo sie, glaube ich, noch 20% ihrer Energie verbrauchen. Das, was Sie vorhin gesagt haben, was man alles zuführen muss man nicht machen. Dafür ist der Mensch auch so gut wie ja ausgenockt, also passiv, liegt in der Ecke. Ist sowas denkbar?
Naja gut, es gibt ein paar Primaten meiner Sinne auf Madagaskar, die sozusagen ihre Sommerperiode, die zu heiß ist, bei einem Sommerschlaf sozusagen überbrücken, weil es offensichtlich zu heiß ist, da rumzulaufen und Nahrung zu finden. Da ist so eine Strategie dazu da. Nun, wir gehören zu den Primaten. Ausgeschlossen kann man das nicht. Ich meine, da könnte ich mir vorstellen, da wird die physiologische Forschung dem schon näher rücken. Es ist nur die Frage, ob wir alle Funktionen, die wir gerne hätten, auch dann noch erhalten können. Also wissen wir danach, wenn wir aufwachen, wer wir sind, wo wir sind. Das ist heute für so ein paar Stunden macht man es schon, dass man die entsprechenden Menschen zum Beispiel unter Notbedingungen in einen solchen Tiefschlaf versetzt, wo sie sehr gering metabolisch aktiv sind. Ob man das wirklich für mehrere Tage, Wochen in naher Zukunft wird machen können, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber prinzipiell ausschließen möchte ich das nicht.
Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen, weil ich sehe eine berufliche Zukunft für mich, Herr Gunga, in so einem Frankensteinartigen Bereich. Das heißt, ich würde gerne Kryptobiotika, weil ich habe bei Ihnen in Ihrem Buch das Wort Kryptobiose kennengelernt. Das heißt, eine Schnecke ist in einem inaktiven, getrockneten Zustand in der Lage, Monate, wenn nicht gar Jahre zu existieren. Und wenn sie sich dann selbst befeuchtet oder befeuchtet wird, ist sie plötzlich wieder aktiv. Das wäre, wenn man das mal auf den Menschen überträgt, zu zuerst natürlich eine gruselige Vorstellung, aber auch verheißungsvoll, dass ich sage, das ist jetzt eine schwierige Zeit für dich, wir werden dich ein bisschen eintrocknen.
Vor allen Dingen, die sind dann ja teilweise bis auf 70, 80, 90% verlieren ihre Körperflüssigkeiten etc. Aber ich gebe Ihnen zu, mich fasziniert das auch. Das ist so, und vor allen Dingen mich fasziniert der Gedanke, wie ist die Evolution an sowas herangekommen, so ein Schuss. Ich meine, dann mehrere Monate, diese Schnecke, von der ich rede, diese 4 Jahre, 5 Jahre, da könnten wir tatsächlich, könnten wir jetzt schon zum Mars hinschicken, die bräuchte also minimal Sauerstoff, nichts zu essen, dann kommt die zurück. Aber natürlich kannst du uns wenig berichten wahrscheinlich davon. Aber da ist das Leben schon verflixt erfinderisch, um da entsprechende Trockenphasen zum Beispiel zu überwinden. Und Kryptobiose ist so eine ganz besondere Strategie.
Der globale Wandel macht uns nicht nur dumm, sondern auch aggressiv, ist unser gefährlicher Gedanke heute, Herr Gunger, um das vielleicht aber trotzdem etwas noch optimistisch aufzuhübschen. Sie sagen schon, dass zum Beispiel der Schweiß, die Zusammensetzung des Schweißes, die Konsistenz des Schweißes, sich bei jemandem, der schwitzerprobt ist, verändert. Inwiefern denn?
Normalerweise hat der Schweiß unser Blut besteht ja aus flüssigen Bestandteilen und aus Zellen, den roten Blutzellen. Und dieser flüssige Bestandteil macht so ein bisschen mehr als 50% aus. Und der Schweiß ist sehr ähnlich wie die flüssige Substanz, das sogenannte Plasma. Aber nur zu einem Drittel sind darin entsprechende Elektrolyte, also Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und so weiter, enthalten normalerweise. Wenn jetzt jemand 10, 15, 20 Tage Hitze trainiert, dann sind da nicht mehr ein Drittel an Elektrolyten drin wie im Plasma, sondern da sind vielleicht nur noch 10%, also von dem vorherigen Schweiß drin. Also das kann man auch selber ausprobieren. Ich habe das auch mal gemacht. Wenn ich länger in der Wüste war, am Anfang mal geschmeckt, wie ist der Schweiß. Also richtig schmeckt salzig. Und wenn sie dann 2, 3 Wochen da unten waren, dann merken sie, das schmeckt gar nicht mehr schweißig. Da wird sozusagen ein Mechanismus in Gang gesetzt, der in den Schweißdrüsen die Elektrolyte, diese Substanzen zurückholt, bevor er den ausschaltet. Und das hat physikalisch den großen Effekt, dass sie leichter die Flüssigkeit verdampfen können auf der Haut. Das ist auch ein physikalischer Effekt.
Das heißt, sie schwitzen nicht so lange. Und wie könnte ich mich darauf vorbereiten?
Nee, ich schwitze schneller sozusagen.
Natürlich. Und wie könnte ich mich darauf vorbereiten? In unseren,
wenn ich zum Beispiel regelmäßig in die Sauna gehe, ja, wenn ich sage, okay, ich würde jetzt meinetwegen eine Sahara-Tour machen, dann gehe ich 3, 4 Wochen vorher regelmäßig in die Sauna. Ich achte darauf, dass ich genug trinke. Ich trainiere sozusagen die Schweißdrüsen, wie ich einen Muskel trainieren würde, wenn ich irgendwie entsprechend mich da anpassen will an eine Ausdauertätigkeit. Ja. Aber immer, man muss immer im Auge behalten, dieses alles für kurzfristige Extremsituationen haben wir physiologisch anpassen, nicht für diese ausdauernden Geschichten. Und bezogen auf den Klimawandel und diese gefährlichen Gedanken, die darum sich, ich finde auch, gefährliche Gedanken ist meiner Ansicht nach auch, das würde so andeuten, als wenn man, als sei das nicht erlaubt, so ein bisschen so voraufklärerisch. Es geht ja hier um Fakten. Habe ich die entsprechenden Möglichkeiten, mich zum Beispiel an hohe Temperaturen anzupassen? Würde ich sagen, als würde, nein, die haben wir nicht. Weil insbesondere die Entwicklung, wie schnell sich das Klima auf diesem Planeten so exorbitant und ohne Vergleich ist. Also es gab eine sehr warme Phase vor 15 Millionen Jahren. Da haben sich die Temperaturen in 2,5 Millionen Jahren, was die Konzentration, bedingt durch Konzentration an PCO2 in der Atmosphäre, also Kohlendioxid in der Atmosphäre, haben die sich verändert zu dem Wert, den wir Ende dieses Jahrhunderts haben. Aber wir Menschen schaffen den Temperaturanstieg aufgrund der entsprechenden Umweltveränderung in 100 Jahren. Damals hat die Natur 2,5 Millionen Jahre, um über den erhöhten CO2-Anstieg, weil da so viele Vulkane unterwegs waren, entsprechend das zu machen. Wir machen das in 100 Jahren. Kann mir irgendjemand von den Modelltheoretikern sagen, wie das in die Modelle eingeht? Ich denke, wir haben da wirklich kaum eine Ahnung, an welchen Schrauben wir da überall herumdrehen. Also die Zeitachse ist eine völlig andere in der Klima, als wir sie in der Entwicklungsgeschichte hier auf unserem Planeten kennen. Und da haben wir wirklich was im Anthropozän etwas verbracht, was ja leider Gottes einzigartig und tatsächlich gefährlich ist.
Wir haben heute profitiert von der Expertise von Professor Hans-Christian Gunger. Er ist Spezialist für extreme Umweltbedingungen, Forschungsschwerpunkt Weltraummedizin und Physiologie am Institut für Physiologie der Charité. Vielen Dank, Herr Gunger. Alles Gute.
Herzlichen Dankeschön. Dank für das Gespräch.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.